طيب، damit ist aber nicht gemeint, wie leider manche Leute falsch verstehen, damit ist nicht gemeint, dass, stell dir mal vor, ein Muslim begeht eine abscheuliche Tat. Ein Muslim begeht eine abscheuliche Tat. Diese abscheuliche Tat ist eine Tat, eine Kuffertat. Ist eine Kuffertat. Wie zum Beispiel, als manche Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt haben: O Gesandter Allahs, wir bitten dich darum, einen Baum zu haben, wie die ungläubigen Götzendiener, sodass wir auch unsere Schwerter aufhängen können, um dort Segen zu erlangen, so wie sie es machen. Denn sie waren eines Tages auf der Reise und die Götzendiener haben einen Baum gehabt. Man nennt ihn Dhatu Anwat, das heißt ein Baum, dem man etwas aufhängt. Und sie haben ihre Schwerter darauf aufgehängt, um dort Segen zu erlangen. Und für uns in unserer Religion ist das eine Form von Schirk. Denn der Segen kommt einzig von allein von Allah Azza wa Jal. Und als die Sahaba das verlangt haben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gewundert und gesagt: Subhanallah, ihr habt genau das gleiche gesagt, was auch die Kinder Israels zu Moses damals gesagt hatten. Sie sagten: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Sie sagten zu ihrem Propheten Musa alaihi salatu wasalam: Mache uns einen Gott, so wie sie auch Götter haben. Mache uns einen Gott, so wie sie auch Götter haben. Deswegen diese Aussage, diese Forderung der Sahaba radiallahu anhum, natürlich haben sie es gemacht, weil sie erst vor kurzem den Islam angenommen hatten und die eigentliche Sache war, weil sie waren unwissend. Jetzt stell dir mal vor, ein Muslim sagt solch eine Aussage. Und du bist davon überzeugt, dass er aufgrund seiner Unwissenheit entschuldigt ist, genauso wie die Sahaba in dieser Situation für ihre Unwissenheit entschuldigt war. Stell dir mal vor, eine andere Person sagt: Nein, ich bin der Meinung, diese Person ist nicht entschuldigt. Ich rede nicht von den Sahaba, ich rede jetzt von einer Person der heutigen Zeit oder unter uns. Und jemand sagt: Ich bin der Meinung, er ist nicht entschuldigt. Und für mich ist er durch diese Forderung aus dem Islam ausgetreten. Stell dir mal vor, du hast diese Meinung und du hast diese Meinung. Diesen Fall meinen wir überhaupt nicht hier mit dem, dritten Punkt, den wir angesprochen haben. Okay? Das heißt noch, was war der dritte Punkt? Den Ungläubigen als Ungläubigen zu betrachten. Das heißt, man darf niemals sagen, ein Jude oder Christ oder Atheist oder Polytheist oder weiß nicht, wie sie alle heißen, dass sie ins Paradies kommen können, dass sie gläubige Menschen sind, dass sie auch eine Chance haben, am Tag der Auferstehung zu bestehen. Das ist ein Fall. Der andere Fall, den ich gerade eben versucht habe, länger zu beschreiben, ist ein komplett anderer Fall. Darum geht es überhaupt nicht. Weil es gibt manche Leute, sie benutzen einen Satz, der lautet: Wer einen ungläubigen Menschen nicht als ungläubigen Menschen bezeichnet, ist selbst ungläubig. Der Satz, so kommt darauf an, was damit gemeint ist. Wenn du damit meinst, wer einen Juden nicht als ungläubigen Menschen bezeichnet, ist selbst ungläubig, dann stimmt es. Weil der Jude ist kein Muslim. Aber wenn du damit sagen willst, wer einen ungläubigen Menschen, den ich als Ungläubigen bezeichne, und über die es Diskussionen gibt und über die man unterschiedlicher Meinung sein kann, weil er ursprünglich ein Muslim ist und eine Tat begangen hat, wodurch er aus dem Islam austreten kann, wer solch einen Menschen nicht als ungläubigen Menschen bezeichnet, ist selbst ungläubig, dann sage ich, du hast überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich hoffe, diese Sache ist klar geworden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala aus uns und euch leicht machen. Und viertens, ein viertes Beispiel, zu sagen, dass eine andere Religion als die Religion des Islam eine wahre Religion ist. Das ist natürlich ähnlich und vergleichbar mit dem dritten Punkt. Dass man einen Juden oder Christen und so weiter nicht als Kafir bezeichnet. Ich sage manchmal ungläubig, aber ich benutze das als Synonym mit Kafir. Natürlich den arabischen Begriff zu verwenden, ist natürlich immer besser, logischerweise. Ja. Aber das ist ein Punkt, dass man sagt, Wallahi, ich weiß nicht, weil Allah sagt im Koran, das Volk der Schrift. Er sagt zu den Juden und Christen, oh ihr Volk, das Volk der Schrift. Ja, Ahl al-Kitab. Deswegen, ich kann nicht sie als ungläubige Menschen bezeichnen. Da muss man der Person erklären, langsam, diese Aya, die stimmt, was du sagst, aber an anderen Teilen des Koran, Allah bezeichnet sie als ungläubige Menschen. Wieso glaubst du an einen Teil des Buches und unterlässt den anderen Teil des Buches? Nur weil sie ein Volk der Schrift sind, ursprünglich gesehen, schließt nicht aus, dass sie gleichzeitig auch Kafir sind. Das ist eine, schließt das andere nicht aus. Und deswegen ist ein Thema, wo man aufpassen muss. Und wo man seine Religion immer lernen muss von jemandem, der sich damit auskennt und nicht einfach nur hier und da etwas aufschnappen und dann vielleicht begegnet man Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Irrglauben, Gott bewahre uns davor. Das waren jetzt vier deutliche Beispiele, die dem Wesen des Iman widersprechen, die dem Wesen versus des Glaubens eines Muslims widersprechen und mit dem er nicht vereinbar ist. Aber nicht jede Form der Verletzung der Loyalität Allahs, der Wala Allahs gegenüber, bedeutet gleich, dass man aus dem Islam ausgetreten ist. Und ich gebe euch ein Beispiel dafür. Und zwar hat ein Sahabi namens Hatib ibn Abi Balta'ah radiallahu anhu einmal seine Loyalität gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eindeutig verletzt. Und so stark verletzt, dass manche Sahabe radiallahu anhum ihn sogar hinrichten lassen wollten. Und ich lese euch die Überlieferung so vor, wie sie steht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt nein. Okay? Und was ist die Geschichte? Ganz einfach. Er hat ein Geheimnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam preisgegeben. Er hat, kann man sagen, Hochverrat begangen. Hat Hochverrat begangen. Und zwar, Ali radiallahu ta'ala anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sandte mich, Al-Zubayr und Al-Miqdad radiallahu anhum hinaus und sagte, zieht los, bis ihr zum Garten Khach kommt, denn dort befindet sich eine Frau, die eine Schrift mit sich hat. Nehmt sie ihr weg. Daraufhin zogen wir los. Unsere Pferde eilten, bis sie zum Garten kamen. Dort fanden wir dann die Frau vor. Wir sagten, gib die Schrift her. Sie sagte, ich habe keine Schrift bei mir. Wir sagten, entweder rückst du die Schrift raus, oder du wirst deine Kleider ablegen. Das heißt, wir werden dich untersuchen, die Kleider vom Leib reißen, bis wir die Schrift finden, weil der Prophet hat uns gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass du eine Schrift hast. Und diese Information hat er vom Engel. Und diese Engel hat es von Allah azza wa jal. Und diese Information kann nicht falsch sein. Von demjenigen, der alles weiß, subhanahu wa ta'ala. Sie sagte, Entschuldigung, daraufhin holte sie aus ihren geflochteten Haaren die Schrift heraus. Dann gingen wir zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Es stellte sich heraus, dass sie, das heißt die Schrift, von Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu, war an einige Götzendiener, das heißt in Mekka. Das heißt, Hatib hat einen Brief geschrieben und dieser Frau gegeben und sie sollte diesen Brief den Bewohnern von Mekka übermitteln. Sie teilte ihnen über einen Teil des Vorhabens des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit. Verstanden? Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte vor, Mekka anzugreifen. Und Hatib teilt den Mekkanern jetzt mit, Vorsicht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam will euch angreifen. Und Hatib ist ein Muslim. Hatib ist ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber er verrät den Plan des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine gewaltige Sache, eine ungeheuerliche Sache. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hatib, was soll das? Er sagte, O Gesandter Allahs, sei mir gegenüber nicht voreilig. Ich war ein Verbündeter der Qurayshiten, aber nicht einer von ihnen. Die Qurayshiten haben dort Verwandte, die ihre Familien in Mekka beschützen. Er meint die Qurayshiten, die ausgewandert sind nach Medina. Sie haben noch ein paar Verwandte in Mekka, die sich gegenseitig beschützen und die unsere Vermögen dort beschützen können. Aber ich habe das nicht, will er sagen. Weil ich war nicht einer von ihnen. Ich war nur mit ihnen Verbündeter. Ein Verbündeter bedeutet, dass man dass zwei Stämme miteinander einen Vertrag ausgemacht haben, dass sobald der eine Hilfe braucht, der andere steht ihm sofort bei. Okay? Und er sagt, das Problem ist, ich habe keine Verwandten von mir in Mekka, sodass sie meine Familie beschützen könnte. Deswegen habe ich jetzt versucht, mein Bündnis mit ihnen aufrecht zu erhalten. Er sagt, ich war ein Verbündeter der Qurayshiten, aber nicht einer von ihnen. Die Qurayshiten haben dort Verwandte, die ihre Familie in Mekka beschützen. Da mir dies entgangen ist, wollte ich ihnen unser Bündnis vorhalten, wodurch sie meine Verwandten beschützen sollen. Bei Allah, o Gesandter Allahs, ich bin weder ungläubig noch abtrünnig. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er spricht die Wahrheit. Daraufhin sagte Umar, lass mich den Kopf dieses Heuchlers abschlagen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen. Schlacht von Badr, liebe Geschwister, ist die gewaltigste Schlacht im Islam. Und jemand, der dort teilgenommen hat, die gelten als die besten und edelsten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man sagt allen voran natürlich die vier rechtgeleiteten Kalifen. Dann die restlichen sechs, denen das Paradies versprochen worden ist. Okay? Und dann die Muhajirun, die Ausgewanderten. Dann die Ansar. Und dann die Leute, oder besonders von den Muhajirin und den Ansar, natürlich diejenigen, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen. Und was lässt dich wissen? Vielleicht hat Allah einen Blick auf die Teilnehmer der Schlacht von Badr geworfen und gesagt, tut, was ihr wollt, ich habe euch bereits vergeben. Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim und bei Tirmidhi und anderen überliefert worden. Und seinetwegen, wegen dieser Geschichte von Hatib radiallahu anhu, wurde die folgende Aya aus dem Koran Al-Karim herabgesandt. Und zwar, O die ihr glaubt, das ist die erste Aya aus Surat Al-Mumtahina, Surah Nummer 60. O die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Wali. Übersetzt in dieser Übersetzung Schutzherren. Leute, die euch gegenseitig, die euch schützt, unterstützt. O die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Wali, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist, und den Gesandten euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt. Nehmt sie nicht zu Wali, wenn ihr wirklich ausgezogen seid zum Abmühen auf meinem Weg und im Trachten nach meiner Zufriedenheit. Tut das nicht, indem ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo ich doch besser weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Und wer von euch das tut, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. Das ist, wie gesagt, eine Form von Mualah, die dieser Sahabi, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, begangen hat. Aber Allah azza wa jall hat ihm so viele gute Taten gut geschrieben durch seine Teilnahme an der Schlacht von Badr, dass diese Sünde nichts wiegt im Vergleich zu dieser guten Tat, die er begangen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Aber weist darauf hin, dass es eine schwere Sünde ist. Weist darauf hin, dass es eine schwere Sünde ist und eine Verletzung der Loyalität Allahs gegenüber, Allah gegenüber subhanahu wa ta'ala. Eine weitere Form von Mualah, von Loyalität, Loyalitätsverletzung, die aber nicht so schlimm ist wie die vorangegangene, ist es, solche Menschen, die sich Allah und seinen Gesandten widersetzen, zu ehren. Zu ehren. Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, ist einer der Hadith-Gelehrten und Hadith-Überlieferer. Also genauso wie es Sahih al-Bukhari gibt, das Sahih-Werk von al-Bukhari, und genauso wie es das Sunnan-Werk von Abu Dawud gibt, gibt es auch ein Sunnan-Werk von Imam al-Bayhaqi. Wie dem auch sei, er berichtet über Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, hinsichtlich eines seiner Schreiber. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hatte einen Sekretär, einen Schreiber, welcher ein Christ war. Es wird über ihn berichtet, dass Umar radiallahu anhu sich über seinen Brief wunderte. Also Abu Musa al-Ash'ari hat einen Brief schreiben lassen von seinem christlichen Sekretär an Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und Umar wunderte sich darüber. Da sagte Umar, er ist ein Christ. Da sagte Abu Musa radiallahu anhu, daraufhin hat er, das heißt Umar, daraufhin hat er mich gescholten und auf meinen Oberschenkel geschlagen und gesagt, schmeiß ihn raus. Und da las die Aya, O, die ihr glaubt, macht mich, O, ihr glaubt, macht nicht meinen und euren Feind zu einem Wali. Mumtahina Nummer 1. Ebenso las Umar radiallahu anhu, macht nicht die Juden und die Christen zu Wali. Die einen sind des anderen Wali. Und wer sich von euch zu seinem Wali wer sich von euch zu seinem Wali macht, so gehört er zu ihnen. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Wahrlich, Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Surah Al-Ma'idah 51. Da sagte Abu Musa, radiallahu anhu, bei Allah, er hat nur für mich geschrieben. Ich habe ihn nicht zu meinem Wali gemacht. Da sagte Umar, radiallahu ta'ala anhu, hast du unter den Muslimen niemanden gefunden, der schreiben kann? Lass sie nicht nahe an dich ran, wo Allah sie doch entfernt hat. Und vertraue ihnen nicht, wo Allah sie doch als treulos erklärt hat. Und ehre sie nicht, nachdem Allah sie erniedrigt hat. Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagte, Isnad ist Hasan. Und ebenso ein weiteres Beispiel für Verletzung der Vollkommenheit der Loyalität ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Das heißt, sinngemäß übersetzt, du sollst nur einen gläubigen Menschen zum Freund nehmen. Und du sollst niemanden von deiner Nahrung essen lassen, außer einem gottesfürchtigen Menschen. Jetzt haben wir gelernt, was wir nicht machen sollen. Jetzt wollen wir aber auch wissen, was dieser Mualah oder dieser Wala nicht widerspricht. Der Loyalität Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber widerspricht nicht, dass man mit den Nichtmuslimen Da'wah macht. Sie also zum Weg Allah subhanahu wa ta'ala einlädt und aufruft. Der Loyalität Allah gegenüber widerspricht nicht, dass man mit Nichtmuslimen Frieden schließt. Der Loyalität Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber widerspricht nicht, dass man ihnen gegenüber gütig ist. Das heißt, dass man Birr macht mit den Friedlichen von ihnen, besonders mit den Eltern. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Azim, dass wir den Eltern gegenüber gütig sein müssen. Und er hat subhanahu wa ta'ala keinen Unterschied gemacht, ob die Eltern Gläubige sind oder ob sie Ungläubige sind, ob sie Muslime sind oder ob sie Kafir sind. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar und deutlich im Koran, in Surat al-Mumtahina ebenfalls, die Ayat auf Arabisch beginnt, La yanhakum Allah, auf Deutsch übersetzt, Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Loyalität Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber bedeutet auch nicht, widerspricht auch nicht die Güte den Eltern gegenüber, wie wir gesagt haben, die Ayah im Koran. Und wir haben dem Menschen seinen Eltern gegenüber anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Allah sagt weiterhin sinngemäß, wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, Schirk begehst, dann gehorche ihnen nicht. Doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um. Surat Luqman, Vers 14 und 15. Der Loyalität Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber widerspricht auch nicht, dass man mit ihnen Handel treibt. Oder dass man bei ihnen Schulden macht. Auch wenn man dadurch in eine gewisse Abhängigkeit gerät. Aber auch das ist kein Widerspruch dem Wala Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, ist auch ein anderer Begriff wichtig zu definieren, zu verstehen, ist der sogenannte Begriff Isti'ana. Isti'ana auf Arabisch, Talabul Aun, bedeutet um Hilfe suchen, um Hilfe zu erbitten. Das Erbitten von Hilfe bedeutet nicht das gleiche wie Loyalität gegenüber jemandem zu haben. Also Isti'ana ist eine Sache und Loyalität ist eine andere Angelegenheit. Das mit der Loyalität haben wir bereits besprochen, aber das mit der Isti'ana, das um Hilfe suchen bei einem ungläubigen Menschen, hängt vom Nutzen und Schaden ab. Deswegen gibt es zwei verschiedene Überlieferungen mindestens, die wir sehr schön miteinander vereinbaren können. Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und möge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist nach Badr hinausgezogen und als er an einer bestimmten Stelle war, hieß Harrat al-Wabara, als er dort war, holte ihn ein Mann ein. Dieser Mann war bekannt für seine Tapferkeit. Da freuten sich die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als sie ihn sahen. Also sie haben gesagt, Gott sei Dank, jetzt gibt es Verstärkung für uns. Daraufhin sagte er zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, ich bin zu dir gekommen, um dir zu folgen und einen Teil der Kriegsbeute abzubekommen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, tu'minu billahi wa rasulih, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Daraufhin sagte er, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Also ich wiederhole nochmal, falls, ich weiß nicht, wie lange die Unterbrechung war, der Mann, der versus dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachgelaufen ist, als der Prophet nach Badr losgezogen war, dann sagte er, o Gesandter Allahs, ich bin zu dir gekommen, oder besser gesagt, er sagte, ich bin zu dir gekommen, um an der Schlacht teilzunehmen. Und ich möchte aber auch einen Teil der Kriegsbeute haben. Und normalerweise könnte man sagen, wo ist das Problem? Er unterstützt uns im gemeinsamen Feind gegen die Qurayshiten. Alhamdulillah, ist doch eine sinnvolle Angelegenheit. Daraufhin fragte ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Er sagte, nein. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, farji' falan asta'ina bi mushrik. Kehre zurück, denn ich werde keine Hilfe bei einem Götzendiener ersuchen. Danach ist der Mann mit uns weitergelaufen, bis wir bei einem bestimmten Baum angekommen waren und so weiter und so fort. Da sagte er ihm zum Propheten das Gleiche noch einmal. Ich möchte mitkämpfen und einen Teil der Beute haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn wieder, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Er sagte, nein. Er sagte, kehre zurück, denn ich werde keine Hilfe ersuchen bei einem Götzendiener. Danach, als sie bei Al-Bayda waren, das ist eine bestimmte Stelle, Berg, daraufhin sagte der Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zum dritten Mal, ich möchte mitkämpfen und einen Teil der Beute haben. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Er sagte ja. Daraufhin sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu ihm, dann darfst du mitziehen. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Aber dieser Hadith bedeutet nicht, dass man niemals Hilfe ersuchen darf bei einem Nicht-Muslim. Warum? Denn dieser Hadith selbst schon erklärt sich. Er erklärt sich von selbst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gemerkt, als sie auf dem Weg nach Badr waren und der Mann dann dazu hinzugestoßen ist, haben die Leute sich gefreut über diese Person, weil sie eben tapfer war, weil sie als tapfere Person und als kämpferische Person bekannt war. Und der Prophet hat ihn abgelehnt. Warum hat er ihn abgelehnt? Ganz einfach, weil eine der gefährlichsten Sachen ist es, wenn man sich verlässt auf jemanden anderes außer Allah Azza wa Jal. Wenn man sich anfängt zu verlassen auf die eigene Stärke oder auf die eigene Anzahl und erst recht, wenn man nachher siegreich war und dann schließt und sagt, ja, Alhamdulillah, bei uns war ja der tapfere Markus dabei. Oder der starke, kämpferische Jürgen war dabei. Und dann vergisst man Allah Azza wa Jal und seinen Gesandten und vergisst die Wohltat Allah Subhanahu wa Ta'ala und das kann fatal sein. Und deswegen hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diese Person abgelehnt. Und, was auch ein Grund sein kann, er brauchte ihn nicht. Denn wir wissen, bei der Parteienschlacht hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Verbündete gehabt von den Juden selbst, die Banu Qurayza. Ja, und er hat sehr wohl mit ihnen zusammengekämpft und hat bei ihnen Hilfe gesucht, denn sie waren Verbündete. Und auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Situation war, die noch viel gefährlicher war, hat er, kann man sagen, sein Leben einem Götzendiener anvertraut. Und zwar ist uns in Sahih al-Bukhari überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er ausgewandert ist, hat er einen Lohnarbeiter engagiert, der ihnen den Weg weist. Und er war von den Banu Ad-Din. Und diese Person war eine Person, die die Wege kannte durch die Berge, weil er wollte einen anderen Weg nehmen als den normalen Weg, den man normalerweise nach Medina nimmt. Und diese Person, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr, sie haben ihm zwei Reittiere gegeben. Und haben sie sich mit ihm einen Tag ausgemacht, nach 2 oder 3 Tagen, dass sie sich treffen sollen bei der Höhle so und so. Und die Geschichte ist ja bekannt, als sie dann ausgewandert sind und sich in dem Berg Al-Thawr dann versteckt haben. Und wie gesagt, und von dort aus dann mit den Reittieren weiter gereist sind in Richtung Medina. Nach 3 Nächten, wie gesagt, hatten sie das ausgemacht. Und diese Sache ist noch gefährlicher, weil diese Person war ein Götzendiener. Und er hätte ganz einfach seine Position missbrauchen können und den Propheten sallallahu alaihi wasallam verraten können. Und das hätte ihm sallallahu alaihi wasallam sein Leben gekostet. Es gibt noch andere Ayat im Koran al-Karim, die auf diese Beziehung hinweisen, diese Loyalität, die man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber hat und die Lossagung gegenüber den Götzendienern, den Ungläubigen, dem Unglauben und den ungläubigen Menschen und was das Konkreten bedeutet. Und ich verweise darauf hin, ein paar Ayat, um ein bisschen Zeit zu sparen, da ich an dieser Stelle enden möchte, zum Beispiel in Surat Al-Imran, Vers 118, Surah 3, Vers 118 oder Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, Vers 57 oder auch Surat At-Tawbah, Surah Nummer 9, Vers 23 bis 24 oder auch die Geschichte von Ibrahim, Surat Al-Mumtahina, Surah Nummer 60, Vers Nummer 4. Und zusammengefasst können wir auch sagen, dass die Liebe zu Leuten, die bei Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht gut angesehen sind, deutet auf einen schwachen Iman hin. Ich sage dir, stell dir vor, eine Person ist bekannt für ihre Sünden, die sie begeht. Das gesunde, gläubige Herz verabscheut diese Person in dem Maße, wie sie Sünden begeht. Und vergisst nicht, dass es ein gläubiger Mensch ist. Du liebst den Glauben an ihm und du gibst ihm seine Rechte als Muslim, aber gleichzeitig verabscheust du die Sünden, die diese Person begeht. In dem Maße für Sünden er natürlich hat. Allah gegenüber loyal zu sein, bedeutet Allah zu lieben und alles zu lieben, was Allah liebt. Und alles zu verabscheuen, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Jemand, der eine Person wirklich liebt, der wird alles machen, was diese Person gerne mag. Und das gilt in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala erst recht. Und deswegen, wir haben vorhin gesagt, zu lieben und zu unterstützen. Es kann nicht sein, dass man Allah und seinen Gesandten glaubt und gleichzeitig Dinge liebt, unterstützt, liebt und unterstützt die, gemeint ist die Liebe, wie gesagt, aufgrund ihres Unglaubens. Denn nicht, dass jemand nachher sagt, wie kann es sein, dass ich eine christliche Frau heiraten darf und ich soll sie nicht lieben dürfen. Du liebst sie, aber nicht, weil sie eine christliche Frau ist, sondern du liebst sie aufgrund anderer Eigenschaften, die dich dazu gebracht haben, diese Frau zu heiraten. Aber wenn du sie lieben würdest aufgrund ihres Christentums, das wäre eine fatale Angelegenheit. Und was Unterstützung angeht, geht es auch hier um die Unterstützung bei Dingen, die dem Iman widersprechen. Das heißt Unterstützung bei ihrem Kufr, Unterstützung bei ihrem Irrgang. Sowas widerspricht dem Iman vollkommen oder eben teilweise, je nachdem, wobei man sie unterstützt. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.